Ideenfänger-Podcast. Der Politik-Podcast der Union-Stiftung.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Folge des Ideenfänger-Podcasts begrüßen. Mein Name ist Michael Scholl.
Mein Name ist Katrin Mikulcic.
Und heute begrüßen wir den Islamologen Professor Dr. Bassam Tibi. Er ist heute zu Gast in unserem Podcast. Herzlich willkommen, Herr Professor Tibi.
Ich danke Ihnen, dass Sie mich eingeladen haben.
Herr Professor Tibi, könnten Sie sich kurz einmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen?
Ich bin in Damaskus vor 75 Jahren geboren. Und in den vergangenen 75 Jahren habe ich drei Sozialisationsmuster. Sozialisation ist ein Fremdwort, aber hat einen sehr einfachen Inhalt. Ein Mensch wird sozialisiert in ein Wertesystem, in eine Kultur. Also Sie beide zum Beispiel sind in Deutschland deutsch-europäisch sozialisiert. Ja. Ich bin sozialisiert worden in Damaskus als Moslem. Ich habe den Koran auswendig gelernt als Kind. Im islamischen Wertesystem aufgewachsen bis zum 18. Lebensjahr. Das ist das erste Sozialisationsmuster in meinem Leben. Ich kam dann nach Frankfurt und habe in Frankfurt bei Adorno und Horkheimer studiert. Und in meinen Jahren als Student in Frankfurt bin ich europäisch erzogen worden. Und das ist auch eine Sozialisation. Also ich habe eine zweite Sozialisation in meinem Leben. Als Moslem bin ich in Frankfurt Europäer geworden, europäisch-deutsch. Dann ab 1982 bin ich Professor in den USA geworden. Ich war 18 Jahre Gastprofessor an der Harvard University. Ich war 10 Jahre Professor an der Cornell University. Ich habe auch gelehrt in Princeton, in Stanford, in Washington. Und in diesen Jahren zwischen 1982 und 2010 bin ich amerikanisch sozialisiert worden. Also ich habe drei Sozialisationsmuster in meinem Leben. Ich bin arabischer Moslem, ich bin Deutsch-Europäer und ich bin auch Amerikaner. Als Wissenschaftler bin ich mehr amerikanisch als deutsch. Und es gibt ein Fremdwort für gemischt, das heißt Hybrid. Ich bin kulturell Hybrid. Also in meiner Persönlichkeit, in meinem Charakter sind arabisch-islamische Elemente, deutsch-europäische Elemente und sehr stark amerikanische Elemente. Und das ist das Wichtigste in meinem Leben. Ich komme aus einer islamischen Aristokratiefamilie in Damaskus. Aristokratie heißt auf Arabisch Ashraf und darauf bin ich sehr stolz. Also das wird mich in meinem ganzen Leben begleiten. Wenn jemand mich runtermacht und ich sage, ich bin zwar kein Europäer ethnisch, aber ich bin in Damaskus, gehöre zu den 17 führendsten islamischen Familien in Damaskus seit dem 13. Jahrhundert. In Frankfurt haben Adorno und Horkheimer mein Leben sehr verändert. Wir können nachher vielleicht drüber reden. Und meine Jahre in Harvard, Princeton und Cornell in den USA waren sehr wichtig. Ich habe die Beute meines Lebens, ich habe 31 Bücher auf Deutsch veröffentlicht. Ich habe 14 Bücher original auf Englisch in den USA geschrieben und meine Bücher sind in 16 Sprachen übersetzt. Und von mir existieren also in allen Sprachen, also in 16 Sprachen, mehrere Millionen Ausgaben meiner Bücher. Und ich bin sehr stolz drauf, das ist das Wichtigste in meinem Leben, sind meine Bücher.
Ja, schon sehr früh, mit 28 Jahren, wurden Sie zum Professor für internationale Beziehungen in Göttingen berufen. Und danach haben Sie, wie bereits erläutert, auch auf 5 Kontinenten geforscht und gelehrt. Was war denn in dieser Zeit Ihre spannendste Begegnung oder Ihr inspirierendstes Erlebnis?
Ja, vielleicht mit einem jüdischen Professor von Princeton, heißt Bernard Lewis. Er ist voriges Jahr gestorben, im Alter von 101 Jahren. Ja. Ich bin zu einem Mittagessen mit ihm eingeladen. Ich war auf einem Kongress in den USA und der Direktor des Zentrum für Islamische Studien der Princeton University in Amerika, vielleicht bevor ich das erkläre, für die Hörer. Es gibt in Amerika 4.500 Universitäten. Darunter sind nur 8, die gelten und sind alle an der Ostküste. Und man nennt sie Ivy League, also die Efeu-Liga. Das ist Nummer 1 ist Harvard. Nummer 2 ist Princeton. Princeton und Yale streiten darüber. Dann Nummer 3 Cornell. Ich habe an allen bis auf die Brown University gelehrt. Und 1985 war ich auf einem Kongress in San Francisco. Und da war der Direktor des Zentrum für Islamische Studien an der Princeton University, das ist Nummer 3 oder 2 in der amerikanischen Reihenfolge. Und der fragte mich, waren Sie bei uns in Princeton an der Universität? Damals war ich in Harvard, ja. Und dann habe ich gesagt, nein, ich war noch nie in Princeton. Princeton ist die Universität und auch die Stadt. Die Stadt heißt Princeton in New Jersey, liegt im Bundesstaat New Jersey. Das ist ungefähr eine Stunde entfernt von New York City. Und dann habe ich gesagt, nein, ich war noch nie in Princeton. Und dann hat er gelacht und er sagte, Sie sind ein Moslem. Das ist wie, wenn man sagt in Amerika, ich war noch nie in Princeton. Das ist so, wie ein Moslem sagt, ich war noch nie in Mekka. Und ich habe ihm gesagt, ich bin Moslem. Ich komme auch aus der Aristokratie von Damaskus, aber ich war noch nie in Mekka, ja. Und er sagte, gut, dann holen Sie das nach, aber bevor Sie Mekka nachholen, holen wir Princeton nach. Ich lade Sie ein, jetzt nach dem Kongress, San Francisco liegt an der Westküste und von San Francisco bis New York, das sind 6 Flugstunden. Und er sagte, auf Ihrem Weg nach Deutschland, Sie stoppen in New York und wir holen Sie mit der Limousine nach Princeton. Und dort stelle ich Sie vor Bernard Lewis. Bernard Lewis ist der allergrößte Islam-Experte der Welt in den vergangenen 200 Jahren. Und er ist mit 101 Jahren voriges Jahr gestorben. Und ich hatte Mittagessen mit ihm im Faculty Club der Princeton University. Und wir haben miteinander geredet. Und er hatte mich geprüft eigentlich. Ich merkte, weil damals, ich war schon Professor für 10 Jahre, aber es war international noch nicht sehr geübt. Und er hatte mich geprüft. Ich habe die Prüfung bestanden. Das ist eine sehr einflussreiche Bewegung in meinem Leben. Es gibt eine zweite, wenn Sie mir erlauben, ich sehe Sie auch. Und am Ende des Gesprächs, der Faculty Club in Princeton heißt Prospect's Garden. Das ist besser als Six-Channel-Restaurant. Ja? Und am Ende der einen Stunde hat gesagt, ich lade Sie ein, nach Princeton als Gastprofessor zu kommen. Das war 85. Und 86 war ich Professor. Ich war in Harvard. Ich habe meine Harvard-Zeit abgebrochen und ich bin ein Jahr nach Princeton gegangen. Mhm. Und in diesem Jahr habe ich sehr eng mit ihm zusammengearbeitet und habe auch mit einem Anthropologen zusammengearbeitet, der auch Islam-Experte ist. Er heißt Clifford Geertz. Und Clifford Geertz hat in Marokko und in Indonesien gearbeitet. Und vielleicht ist das ein Zugang zur Thematik meines Vortrages bei Ihrer Stiftung. Gibt es den Islam, es gibt verschiedene Islame. Clifford Geertz, ich mache erstmal die Geschichte mit Bernard Lewis zu Ende und dann Clifford Geertz. Ich habe sehr eng mit Bernard Lewis zusammengearbeitet und habe mit ihm so viel gelernt. Ja. Und ich habe bei 2 jüdischen Professoren in Frankfurt studiert. Sie haben mein Leben verändert. Mhm. Bernard Lewis ist auch ein Jude und er hat großen Einfluss auf mich in Bezug auf mein Verhältnis zum Islam, meiner Religion. Und Clifford Geertz ist auch Professor in Princeton. Ich habe ihn dort kennengelernt. Und er hat ein Buch geschrieben, Islam Observed, Islam beobachtet in Indonesien und in Marokko. Und in dem Buch zeigt er, der Islam ist dieselbe Religion. Aber der Islam ist nicht nur eine Religion. Islam ist Weltanschauung, Islam ist eine Kultur. Und er zeigt, dass die Kultur des Islam in Indonesien ganz anders ist als die Kultur des Islam in Marokko. Damals, 1985, war ich noch nicht einmal in Marokko und nicht in Indonesien. Und unter dem Einfluss von Clifford Geertz bin ich ein regelmäßiger Reisender in Marokko und in Indonesien. Ich war Professor an der Islamischen Universität von Jakarta und Professor an der Mohammed V. Universität in Rabat. Also diese Begegnung mit Bernard Lewis in Princeton, die ist sehr entscheidend und auch die Jahre der Zusammenarbeit mit Clifford Geertz. Und das Buch von Clifford Geertz, Islam beobachtet, habe ich ins Deutsche übertragen und ich habe es herausgegeben bei Sokamp Verlag, heißt Islam beobachtet in Indonesien und in Marokko. Mhm. Die zweitwichtigste Begegnung in meinem Leben, vielleicht ist sie noch wichtiger als mit Bernard Lewis, 1969. Ich war noch Student in Frankfurt, sehr jung, ich bin Jahrgang 44. Und da hat es eine Party beim Sokamp Verlag in Frankfurt gegeben. Und der Star der Party war der große Philosoph, der allergrößte Philosoph. Konkurrent zu Adorno und Horkheimer, Ernst Bloch. Eine Doktorandin von Ernst Bloch hatte gefragt bei Unseld. Unseld war damals der Chef vom Sokamp Verlag, ob sie einen Bewunderer von Ernst Bloch bringen kann. Ernst Bloch würde sich freuen, ihn kennenzulernen. Und ich durfte mit zur Party gehen. Und ich war, entschuldigen Sie, das war nicht das Jahr 69, das war 65. Ich war 21 Jahre alt. 21 Jahre alt und auf Englisch sagt man nobody, eine unbedeutende, total unbedeutende Person. Und da kommt der Ernst Bloch auf mich zu und fragte, ich werde ihm vorgestellt, Bassam Tibi, und fragte mich, wo kommen Sie her? Und ich habe ihm gesagt, ich komme aus Damaskus. Und er sagte zu mir, Sie kommen aus dem Morgenland, Sie sind ein Moslem, Sie sind ein Orientaler, Sie sind ein Morgenländer. Und habe ich gesagt, ja, und ich komme auch aus einer der größten Familien von Damaskus. Damaskus ist die Hauptstadt des ersten Imperiums im Islam, die Umayyaden. Ernst Bloch hat ein Buch geschrieben über den größten Philosophen im Islam. Im 10. Jahrhundert hat er gelebt und gelehrt, hieß Avicenna, Ibn Sina. Und das Buch heißt Avicenna und die aristotelische Linke. Damals, ich war überzeugter Moslem, islamisch erzogen, aber ich habe noch keine philosophischen Werke im Islam gelesen. Und er hatte mir das Buch geschenkt. Und dieses Buch war ein Türöffner in meinem Gehirn für die islamische Philosophie. Seitdem studiere ich islamische Philosophie und Ernst Bloch ist eine Lichtfigur in meinem Leben. Vielleicht interessiert Sie diese Fußnote zu dieser Gegend. Bloch hatte fast den ganzen Abend mit mir verbracht und es waren über 100 Gäste, hochkarätige Leute, Schriftsteller, Philosophen, Literaten und Gäste von Insel. Und Insult war wütend auf mich, wollte am liebsten mich rausschmeißen, aber es ging nicht, weil Bloch hatte mich umarmt und war körperlich auch nah zu mir und hat den ganzen Abend mit mir verbracht, weil ich Morgenländer bin. Und der Insult kam, versucht ihn wegzureißen und sagte, nein, nein, und blieb bei mir den ganzen Abend. Ich bin so stolz darauf.
Ja. Ja, Professor Tibi, Sie engagieren sich ja auch stark gegen Antisemitismus. Mhm. Sie wurden mit dem jüdischen Zeithistoriker Michael Wolfsohn ausgezeichnet, haben einen jüdisch-islamischen Dialog in London begründet. Und wir sehen ja in Deutschland mit Sorge einen wachsenden Antisemitismus. Was sind denn Ihrer Meinung nach die Ursachen dafür?
Lassen Sie erstmal mit einer Ehre. Also ich habe viele Ehren in meinem Leben bekommen, leider meistens außerhalb Deutschlands. Ja. In diesem Jahr bin ich geehrt worden vom österreichischen Parlament. Es gibt eine Jahresrede, Gastrede oder Gedenkrede über die Verbrechen des Antisemitismus vor dem österreichischen Parlament. Und die existiert seit 1968. Also die Österreicher sind Spätkommer in der Aufarbeitung ihrer Vergangenheit, aber sie machen das sehr gründlich. Und ich würde sagen, gründlicher als die Deutschen. Ja. Ich durfte die Rede halten vor dem österreichischen Parlament am 3. Mai dieses Jahres. Und an der ersten Reihe saß Bundeskanzler Kurz, Parlamentspräsident, Staatspräsident, alle wichtigen Leute in Österreich saßen in den ersten Reihen und die Rede wurde im ORF-Fernsehen live übertragen. Ja. Das war eine große Ehre. Und ich habe dort über den neuen Antisemitismus und ich habe gesagt, es gibt drei Formen des Antisemitismus. Es gibt den Nazi-Antisemitismus, der sehr eklig und widerlich ist. Er war widerlich und bleibt widerlich und der existiert noch. Ja. Dann gibt es einen neuen Antisemitismus im Nahen Osten. Nicht überall in der Welt des Islam. Ich habe in Indonesien gelebt und Indonesien ist eine Art zweite Heimat für mich. In Indonesien, das ist die größte Nation im Islam, in Indonesien leben 250 Millionen Menschen. 85% davon sind Muslime. Da gibt es keinen Antisemitismus dort. Voriges Jahr war ich in Senegal. Senegal ist auch für mich sehr wichtig. Im Senegal gibt es auch keinen Antisemitismus. Das ist auch ein islamisches Land. Antisemitismus gibt es im Nahen Osten, also in arabischen Ländern, mit Ausnahme von Marokko und in Iran und in der Türkei. Ich bin auch als Antisemit erzogen worden und bin als Antisemit nach Deutschland gekommen. Daher, also ich kenne den Antisemitismus in arabischen Ländern nicht aus Zeitungslektüre, wie manche sogenannte deutsche Experten, sondern ich habe es erlebt, ich war Antisemit. Ja? Und so bin ich nach Frankfurt gekommen. In Frankfurt hat sich mein Leben verändert. Die ersten Juden, die ich in meinem Leben getroffen habe, waren die größten Deutschen des 20. Jahrhunderts. Adorno und Horkheimer. Und der drittwichtigste ist auch ein Jude, Ernst Bloch, habe ich schon angeführt. Und durch Adorno und Horkheimer bin ich ein anderer Mensch geworden. Also wenn Sie wollen, im platten Deutsch, Sie haben mir den Kopf gewaschen. Ja. Ich habe unter dem Einfluss von Adorno und Horkheimer mich gewandelt von einem militanten Antisemiten zu einem Bekämpfer des Antisemitismus. Und das bin ich heute. Ja. Ich bin sehr stolz darauf, auch, dass ich die letzten Jahre meiner Karriere, meiner akademischen Karriere, am Holocaust-Museum in Washington gegründet habe. In Washington, also vielleicht ist es auch für die Zuschauer, das ist ein Riesengebäude. Sie brauchen wirklich mehrere Tage, um alle Bereiche des Holocaust-Museums zu besuchen. An einem Tag schaffen sie es nicht. Und die amerikanische jüdische Gemeinde mit Finanzierung der Regierung hat es geschafft, den Mord, den deutschen Mord an 6 Millionen Juden zu rekonstruieren. Sogar mit Überresten der Opfer. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Als ich das erste Mal durch dieses Museum ging, ich habe richtig geheult. Und dann habe ich das abgebrochen. Ich konnte nicht sehen. Und ich konnte fragen, was sind das? Menschen können so etwas nicht tun. Ein normaler Mensch kann so eine Brutalität, so ein Verbrechen nicht tun. Dann müssen die Nazis noch schlimmer als Tiere. Und Tiere würden sowas nicht machen. Ich weiß nicht, ich finde das richtige Wort für die Nazi-Verbrecher nicht, weil bin ich nach dem, was ich gesehen habe, in einem Holocaust-Museum. Und an diesem Holocaust-Museum war ich 3 Jahre der Resnick Fellow for the Study of Antisemitism. Und durch diese 3 Jahre, ich bin Experte geworden über den Antisemitismus. Nicht nur bin ich gegen Antisemitismus, sondern ich bin auch wissenschaftlicher Experte für die Bekämpfung des Antisemitismus. Und für mich ist das eine Aufgabe für den Rest meines Lebens. Solange ich lebe, kämpfe ich dafür, dass so ein Verbrechen nie wieder passiert. Ich weiß nicht, ob Sie sich vorstellen können, wie sehr ich mich aufgeregt habe, als ein Moslem, der jüdische Lehrer hat, jüdische Freunde und Mentoren wie Bernard Lewis, der 3 Jahre lang am Holocaust-Museum verbracht hat und gesehen hat, was Holocaust bedeutet. Wenn ein deutscher AfD-Politiker, für mich ist er ein Unmensch, wenn er sowas sagt. Er hat gesagt, Herr Gauland von der AfD, der hat gesagt, die Nazi-Geschichte, das ist ein Vogelschiss in der deutschen Geschichte. Das ist das größte Verbrechen in der Menschheit. So ein Verbrechen hat es nirgendwo gegeben. Verbrechen nicht nur wegen der Zahl der 6 Millionen, sondern eine Verbindung von barbarischer Antisemitismus-Ideologie und modernster Wissenschaft und Technologie. Also in den Konzentrationslagern wurde Wissenschaft praktiziert, um diese Menschen umzubringen. Und das noch Vogelschiss zu nennen, und ich sage, diese Partei, das gehört verboten, aber ich meine, wir leben in einem Rechtsstaat und sie kann nicht verboten, aber alleine, also ich bin gegen die AfD, weil sie fremdenfeindlich ist, aber das reicht nicht aus. Allein dieser Spruch, die deutsche Nazi-Geschichte ist ein Vogelschiss in der deutschen Geschichte, das ist, ich finde nicht das richtige Wort dafür zu nennen, also vielleicht das die feinste Wort dafür ist Schweinerei, ja. Aber daher, also Antisemitismus ist die Ideologie, die zu Holocaust geführt hat. Und Holocaust ist das größte Verbrechen je in der gesamten Weltgeschichte.
Sie sprechen nun bei der Union-Stiftung über das Thema Euro-Islam. Können Sie vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, was Sie unter diesem Begriff verstehen?
Ja, ich bin 75 Jahre alt und in den vergangenen 50 Jahren, glauben Sie mir, und ich kann Ihnen das nachweisen, weil einmal... Das muss ich eine Geschichte erzählen, ohne den Namen der Person, die ich verachte, anzuführen. Bei einem Auftritt in München war ein deutscher Philosoph anwesend und ich habe mich vorgestellt, meine Kenntnisse des Islam, auch des europäischen Islam, beruhen auf Erfahrungen vor Ort. Ich habe in 22 islamischen Ländern gelebt, gelehrt und gearbeitet. Während ich redete, dieser deutsche Philosoph, dessen Namen ich aus Verachtung nicht nennen möchte, der hat mich unterbrochen, das ist unzivilisiert. Das kann nicht stimmen. Das kann nicht stimmen, dass Sie in 22 Ländern waren. Und ich habe gesagt, entschuldigen Sie, wenn Sie nachweisen, dass Sie Geheimdienstoffizier sind und mich verhören, dann kann ich Ihnen alles auflisten, wann und wo und wie. Und so habe ich ihn zum Schweigen gebracht. Also jetzt zur Sache. Ich habe in den vergangenen 50 Jahren in 22 islamischen Ländern in Asien, Afrika und in Zentralasien gelebt und gearbeitet. Und vor Ort habe ich gesehen, den Islam gibt es nicht. Sie erinnern sich an Beginn unseres Gesprächs. Ja. Ich habe von Clifford Geertz erzählt. Clifford Geertz war zu Lebenszeiten der allergrößte Anthropologe der Welt. Also ich übertreibe nicht, wenn ich sage, Bernard Lewis war der größte Islamwissenschaftler. Also ich bin Islamologe, kein Islamwissenschaftler, aber Bernard Lewis war Islamwissenschaftler oder Islamhistoriker. Der war der allerwichtigste Islamhistoriker des 20. Jahrhunderts. Ja. Der allerwichtigste Ethnologe und Anthropologe des 20. Jahrhunderts war Clifford Geertz von der Princeton University. Und der hat in seinem Buch Islam Observed, Islam beobachtet in Indonesien und in Marokko. Dieses Buch gibt es in einer deutschen Übersetzung mit mir als Herausgeber, mit einem Nachwort Gespräche mit Clifford Geertz in Princeton. Und Gegenstand des Gesprächs war das, wie unterschiedlich ist der Islam? Also um Ihnen zu erklären, was Euro-Islam ist, muss ich erst erklären, warum es den Islam nicht gibt. Frau Merkel hat gesagt, der Islam gehört zu Deutschland. Wenn ich Berater von Frau Merkel wäre, hätte ich ihr gesagt, bitte tun Sie das nicht. Sagen Sie, welchen Islam Sie meinen. Es gibt 2 Milliarden Muslime. Sie leben als Mehrheit in 57 Ländern und als Minderheit überall in der Welt. Also der Islam von Ort zu Ort wechselt. Also auch innerhalb der arabischen Welt. Ich kenne alle arabischen Länder außer 3. Ich war nicht in Saudi-Arabien, nicht in Irak und nicht in Libyen, aber in allen anderen. Der Islam in Syrien, wo ich aufgewachsen bin, ist anders als der Islam in Marokko, obwohl sie sehr ähnlich sind. Ja. Und so in meiner Erfahrung als Feldforscher in 22 islamischen Ländern zwischen Indonesien und Marokko habe ich gesehen, den Islam in der Realität gibt es nicht. Die Religion des Islam hat Ähnlichkeiten. Also ist so auch eine Religion des Islam gibt es nicht. Es gibt Sunniten, es gibt Schiiten, aber auch Sunniten. Ich bin Sunnit. Die Sunniten bestehen aus 4 Gemeinschaften. Die Hanafiten, die Hanbaliten, die Schafiiten und die Malikiten. Und die sind anders. Ja? Das wissen die Europäer nicht. Ja? Und die reden von dem Islam. Den Islam gibt es nicht. Ja? In Indonesien gibt es einen indonesischen Islam, aber selbst in Indonesien gibt es keinen einheitlichen Islam. Indonesien besteht aus 16.756 Inseln. Und von einer Insel zu einer anderen gibt es Variationen. Also es gibt eine Statistik von der indonesischen Regierung. Es gibt 300 verschiedene islamische Kulturen in Indonesien. Und so daher, wenn der Islam jetzt in Europa liegt, also es gibt einen Kampf, Richtungskampf in Deutschland, aber auch in Europa, nicht nur in Deutschland. Ich beobachte das in Frankreich. Ich bin seit 2 Jahren nebenbei Professor an der Oxford University. Ich lehre über den Antisemitismus, einen Kurs über den Antisemitismus an der Johns College in Oxford University und studiere auch dort den Islam. Es gibt Richtungskämpfe. Welcher Islam für Europa? Und dann, wenn wir über den Islam in Deutschland reden, welcher Islam gehört zu Deutschland? Ja. Es gibt einen mutigen CDU-Politiker, er ist der stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion der CDU, der heißt Carsten Linnemann. Er hat mit 4 Muslimen, einer von denen bin ich, ein Buch herausgebracht in diesem Jahr, der politische Islam gehört nicht zu Deutschland. Also, wir müssen sagen, welcher Islam gehört zu Deutschland und welcher nicht. Es gibt einen liberalen Islam, es gibt einen aufgeklärten Islam, ein aufgeklärter Islam, ein liberaler Islam, ein grundgesetzkompatibler Islam gehört zu Deutschland. Aber der politische Islam gehört nicht zu Deutschland. Politischer Islam ist ein anderes Wort für Fundamentalismus oder Islamismus. Und daher ist es wichtig zu sagen, was ist jetzt Euro-Islam. Ich bin Araber, in Damaskus aufgewachsen. Ich kenne die arabischen Länder bis auf 3, ich habe vorhin angeführt. Die 3, die ich nicht kenne, Saudi-Arabien, Libyen und der Irak. Und ich kenne, bis 82 kannte ich den Islam außerhalb der arabischen Welt nicht. Also es gibt 2 Milliarden Muslime auf dieser Welt, darunter nur 400 Millionen Araber. Also die Araber sind eine Minderheit innerhalb der großen Islamgemeinde. Und meine Begegnung mit einem nicht-arabischen Islam eine Begegnung mit einem nicht-arabischen Islam war in Senegal, in Westafrika. 1982 war ich Professor in Harvard und während der Semesterferien in Harvard bin ich nach Westafrika auf Einladung gegangen und habe gelehrt an der Universität von Dakar, also die Hauptstadt von Senegal, an der Institut Islamique de Dakar. Ich kann 5 Sprachen. In Harvard habe ich gelehrt auf Englisch, in Deutschland auf Deutsch und in Senegal auf Französisch und Arabisch. Ja? Mhm. Weil die Studenten dort sprechen, es gibt 13 Lokalsprachen in Senegal, aber keine Schriftsprachen. Die Schriftsprachen sind nur 2, Arabisch und Französisch. Und ich habe, das glauben Sie mir, weil vorhin die erste Frage, was war Ihre eindrucksvollste Begegnung in Ihrem Leben? Und habe Ihnen gesagt, mit Bernard Lewis und mit Ernst Bloch. Und jetzt mit einer Nicht-Person, also mit dem Islam. Ich bin im Islam aufgewachsen in Damaskus. Aber meine eindruckreichste Begegnung mit dem Islam außerhalb der arabischen Welt war in Westafrika, in Senegal. Ja. Mhm. 82, ich war noch ein junger Professor, ja, junger Wissenschaftler. Und ich habe Dinge gesehen in Senegal, die ich aus Damaskus nicht kenne. Ich kenne den Islam aus Damaskus, aus Kairo, aber in Senegal habe ich Dinge gesehen, die mir fremd sind. Und dann habe ich übersetze jetzt. Ja, ich habe auf Französisch gesagt, ce n'est pas islamique, das ist doch nicht islamisch. Und der sagte mir, meine afrikanischen Partner, sagen, oui, c'est l'islam, c'est notre islam. Ja, das ist Islam, aber das ist unser Islam. Und sagte, ja was, es gibt aber nur einen Islam. Ja, damals war ich noch nicht erfahren. Ja? Und sagt, c'est notre Islam, c'est l'Islam africain, das ist der afrikanische Islam. Mhm. Und so habe ich gelernt, es gibt andere Islam-Auffassungen, Islam-Versionen, als der arabische Islam, den ich kenne. Aber selbst der arabische Islam ist nicht einheitlich. Ja? Und dann vielleicht eine historische Information für Sie. Der Islam, Islam gibt es seit dem 7. Jahrhundert. Der Islam ist nach Afrika so Anfang des 15. Jahrhunderts gekommen durch arabische Händler. Ja? Also ist noch nicht sehr lange, 500 Jahre ist nicht sehr lang. Ja? Aber der Islam ist in Afrika, also ich habe später, ich bin nach Senegal, bin ich Spezialist für Afrika geworden. Ich war Professor in Nigeria, ich war Professor in Kongo, ich war Professor in Kamerun. Ja? Die längste Zeit war in Kamerun, hab ich gelehrt an der Institut Islamique de Dakar in Senegal und in Kamerun in IRIG, Institut de Relations Internationales de Kamerun. Ja? Und der Islam in Westafrika gehört zur afrikanischen Kultur. Aber der Islam kommt aus der arabischen Welt. Der Islam ist in Arabien geboren, nicht in Afrika. Aber in Afrika ist der Islam nicht fremd. Étranger heißt fremd, ausländisch. Das ist der Islam in Afrika nicht. Und warum? Weil die Afrikaner den Islam afrikanisiert haben. Ich wiederhole das, das ist sehr wichtig. Die Afrikaner haben es geschafft, den Islam zu afrikanisieren, das heißt einheimisch zu machen. Sie haben den Islam, der arabisch ist, in ihre Sitten und Bräuche und Werteorientierung eingefügt, sodass der Islam afrikanisch geworden ist, senegalesisch. Ja? Das war 1982. 10 Jahre danach hatte mich die französische Regierung engagiert, an einem Konzept zu arbeiten für die Integration. Ich muss Ihnen hier, damit Sie verstehen, dass ein Unterschied zwischen Integration und Assimilation erklären. Bis Anfang der 90er Jahre haben die Franzosen, die immer gegen Rassismus waren, das ist sehr wichtig, Frankreich, es gibt Rassismus in Frankreich, ich wäre dumm, wenn ich das nicht sehen würde oder blind, das bin ich nicht, aber in der französischen Philosophie der Demokratie ist ein Mensch ein Citoyen, Bürger, aber ein Citoyen hat keine Religion, also der Citoyen ist kein Christ. Der Citoyen ist nicht ein weißer Mann. Der Citoyen ist ein Mensch, ein Mitglied der Citoyenneté. Citoyenneté, das ist die Bürgerschaft. Und die ist Religion und Farbe, Hautfarbe frei. Und Assimilation bedeutete in Frankreich bis ungefähr 1990, dass ein Afrikaner, der dort lebt, oder Marokkaner oder Algerier, Franzose wird als Citoyen. Und das war möglich. Und das hat funktioniert teilweise, weil, also so, wenn ich mit älteren Muslimen in Frankreich rede, da bin ich neidisch, weil die sind dort, also ich kenne ihnen ein Dutzend Algerier und Marokkaner, also die sind keine Algerier und keine Marokkaner, sondern Franzosen nennen, die Preisträger und Würdenträger in Frankreich sind, sogar Mitglieder großer Institutionen, zum Beispiel im Collège de France, da saß ein Afrikaner, der später Präsident von Senegal wurde, Senghor, ja. Das gibt es in Deutschland nicht. Die Deutschen können viel von den Franzosen lernen, ja. Und Assimilation heißt, jemand wird Franzose durch Assimilation. Da kann dieser Mensch ein dunkel, schwarzhäutig sein, oder wie ich bin gelbhäutig, ich bin Asiate, und der wird Franzose. Ja, das wird Franzose, das heißt, Franzose wird definiert nicht ethnisch, so wie die AfD die Deutschen definiert, sondern Franzose ist ein Mensch, der die französische Verfassung, französische Normen, die Weltauffassung der französischen Revolution, Aufklärung, Lumière und so weiter. Und es hat ab 1990 nicht funktioniert, weil die Zahl der Migranten massiv zugenommen hat. Und dann man konnte kleinere Gruppen, also im 19. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, konnte man also kleinere Zahlen assimilieren, und die Assimilationspolitik hatte nicht mehr funktioniert. Und daher hat die französische Regierung nach einer Alternative gesucht, und die Alternative hieß Integration. Das heißt, man kann Franzose werden, nicht durch Assimilation zu viel, weil Assimilation heißt, sie sind total französisch geworden. Mhm. Aber integriert heißt, sie behalten ihre Religion, den Islam, sie behalten viele ihrer Sitten und Bräuche und so weiter, aber sie sind Mitglied des Gemeinwesens, des demokratischen Gemeinwesens. Also die Anforderungen sind viel geringer. Und ich bin stolz darauf, dass ich Teil dieses Versuches war. Und wir haben ein Buch in Paris veröffentlicht, auf Französisch, heißt Islam mit S. Islam heißt Plural. Das muss man sagen, auf Deutsch muss man sagen Islame. Ist Islam en Europe oder Islam d'Europe, und mit dem Untertitel Integration ou Insertion Communautaire, Integration oder Parallelgesellschaften. Ja. Mhm. Das heißt, wir wollen keine Parallelgesellschaften, wir wollen, dass die Muslime integriert werden, und was muss dazu geleistet werden? Und ich habe ein Papier in Paris vorgelegt, und dieses Papier ist ein Stück meines Lebens, das sind 10 Seiten. Aber das sind so wichtig, diese 10 Seiten, wie meine 30 Bücher in deutscher Sprache, die Zehntausende von Seiten umfassen. Mhm. Ja. Diese 10 Seiten haben den Titel Les Conditions de Neuro-Islam, die Rahmenbedingungen eines europäischen Islams. Und in diesem Papier stehen meine Erfahrungen in Senegal. Mhm. In Senegal habe ich gelernt, wie der Islam einheimisch wird. Der Islam ist afrikanisch geworden. Und ich habe in diesem Papier über Euro-Islam gesagt, was getan werden muss, damit der Islam in Europa nicht mehr fremd ist. Und wir können nachher in Einzelheiten drüber reden. Also Euro-Islam heißt europäisierter Islam, analog zur Afrikanisierung des Islam in Westafrika.
Ja.
Herr Professor Thiebi, das waren sehr, sehr spannende Einblicke. Also es hat uns wirklich tief beeindruckt, Ihre Vita, Ihr Schaffen. Und zum Abschluss hätten wir noch eine Frage. Was verbinden Sie denn eigentlich mit dem Saarland?
Mit dem?
Saarland.
Ja, also ich kenne, ich bin deutscher Staatsbürger, aber kein Deutscher. Das ist in Deutschland ein Unterschied. In Frankreich, wenn man sagt, moi, je suis français, oder ich habe in Amerika gelebt, I am an American citizen. If you are an American citizen, you are American. If you are si vous citoyen français, dann sind Sie Franzose. Aber in Deutschland sagt man, Sie sind ein deutscher Staatsbürger, aber Sie sind kein Deutscher. Das ist kein Widerspruch in deutscher Sprache. Ja? Mhm. Aber ich bin deutscher Staatsbürger und kenne deutsche Geschichte. Es gibt Dinge, die ich mag, es gibt andere, die ich nicht mag. Und dann, ich war in meiner Jugend in Damaskus Panarabist. Panarabist heißt, jemand ist für die arabische Einheit. Ja? Und die Geschichte des Saarlands kenne ich schon aus Damaskus. Ja? Und der Streit, ob Saarland französisch ist oder deutsch ist. Ja. Und die Araber, die Panarabisten, haben die Position vertreten, die Deutschen haben Recht gegen die Franzosen, weil die Bewohner Saarlands sind kulturell Deutsche, und deswegen gehört Saarland zu Deutschland, nicht zu Frankreich. Ja. Und die Franzosen haben eine andere Definition von Nation. Also ich habe in meiner Jugend in Damaskus in der Schule ich wusste, was Saarland ist, schon als Zehnjähriger. Mhm. Und, das, und ich vertrat die Position, also damals, das war die Ideologie des Panarabismus. Ich war Panarabist in meiner Jugend. Saarland gehört zu Deutschland, weil es gibt eine deutsche Kulturgemeinschaft. Und zu dieser Kulturgemeinschaft gehören die Saarländer. Sie werden sich wundern, mein erstes Buch, ich bin ein Linker, ich war ein Linker in der 68er. Mein erstes Buch hieß Die Arabische Linke, 69. Ich war Student. Ich war Studentenführer in Frankfurt. Mein erstes Buch heißt Die Arabische Linke. Mein zweites Buch heißt Nationalismus in der arabischen Welt. Ja. Ich habe in diesem Zusammenhang Herder gelesen. Ich bin also zu Herder-Experte geworden. Und Herder definiert Nation als Kulturgemeinschaft. Mhm. Ernest Renan, vergleichbar mit Herder in Frankreich, definiert Nation als eine Willensgemeinschaft, politische Willensgemeinschaft. Sie wollen Franzose werden, dann werden Sie Franzose. Nach Herder können Sie das nicht werden. Per Willen gibt es nicht, es gibt per Sein. Sie sind geboren und aufgewachsen in der deutschen Sprache, kulturell, da sind Sie in Deutscher. Ja? Und die Araber waren sehr beeinflusst. Herder ist nicht ins Arabische übersetzt worden, aber ich wusste, wer Herder ist in Damaskus, wie ich genau wusste, was das Saarland ist. In meiner Doktorarbeit ist ein großes Kapitel über Herder als Vater der Idee der deutschen Nationalgemeinschaft.
Ja, vielen Dank, Professor Dr. Tibi, für Ihr Kommen und für die Beantwortung unserer Fragen. Wer mehr zu dem Thema erfahren möchte, dem empfehlen wir wärmstens die Publikationen von Professor Tibi, die im Buchhandel erhältlich sind. Danke auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Ich danke Ihnen.
Das war der Ideenfänger-Podcast. Mehr zur Union Stiftung im Netz. www.unionstiftung.de